Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
So, wenn man sich 4 Tage später das Bouquet nochmal kommen lässt, ja, und sich dieses Spiel auf der Zunge zergehen lässt, muss man ja sagen, es schmeckt immer noch.
Du lässt dir das Bouquet kommen.
Es schmeckt schön. Immer noch. Gott sei Dank gibt es Konservierungsstoffe. Herzlich willkommen, Jan. Herzlich willkommen alle zu Folge 230.
Ich bin Jan Siegert. Ich bin das Natriumglutamat des Worum-Podcasts.
Du bist sozusagen der Vorkoster für die Bubble.
Ja, also. Genau, wenn die in der Thomas Kuhlmannokratur wird vorgekostet, bevor der Duce seine Speisen zu sich nimmt.
So, bevor wir abschweifen, es ist Mittwochmittag und wir freuen uns immer noch. Ja. Bis Montag hatte ich den festen Plan, die Folge BAM zu nennen, weil das war eigentlich alles, was unterm Strich blieb, was so netto dastand. Unter diesem großartigen Auswärtsauftritt und überhaupt unter diesem ganzen Bundesligaspieltag. Jetzt ist für BAM, finde ich, ein bisschen spät und wir haben uns geeinigt auf Advanced Chemistry. Denn ja, das haben wir so ein bisschen ausgemacht als Teamchemie, als Schlüssel zum Erfolg.
Ja, das trifft eine ganze Menge. Es gab übrigens auch wieder unheimlich viele Vorschläge in der Bubble, hast du gesehen? Ja. Auf unseren Social Media Kanälen. Unter anderem Sachen wie, ja, nee, ist klar. Den fand ich sehr gut. Und dann gab es diverse Ubuntu-Vorschläge.
Ja. Ey, großartig, wie weit das schon gestreut hat, sag ich mal. Im guten Sinne, gutartig gestreut, dieser Begriff Ubuntu. Ich habe es auch nochmal bei Blue Sky nochmal den entsprechenden Link, um nochmal zu erklären, was überhaupt gemeint ist, wenn wir ständig davon reden. Es ist kein Computerprogramm, sondern eine Philosophie, die aus Südafrika kommt und die in der NBA in den 90er Jahren große Erfolge gefeiert hat mit Doc Rivers, Ubuntu Doc Rivers.
Google. Das Video war doch auch mit irgendeiner Überschrift versehen, die ich total cool fand, weil ich die so noch nicht kannte in diesem Kontext. Was stand denn über dem Video nochmal drüber? Irgendwie I am I, 'cause we are we oder irgendwie so?
Ja, so nagel mich jetzt nicht drauf.
Ja, ich versuch's gerade parallel einmal zu finden, weil das war eine Sache, das wäre nämlich auch ein total guter Folgentitel gewesen. Warte mal, ich finde hier. I am because we are.
Genau. Sehr schön. Ja, klingt ein bisschen nach Worum-Podcast Sekte, nach Ministry of
Ja, ich würde sagen, irgendwie nach Mondstein-Schamanen, aber okay.
So, die Chemie stimmt, kam auch noch aus der Bubble. Vielen Dank für diesen Vorschlag auch. Und dann habe ich dich aber gegriffen, wie immer, mit einem Begriff aus dem Hip-Hop.
Ja, es ist einfach, ne? So kriegst du den Sieg halt immer, Advanced Chemistry. Und irgendwie der bekannteste Titel von Advanced Chemistry passt. Naja, mit ein bisschen Fantasie auch irgendwie auf Werder, nämlich Fremd im eigenen Land. denn das war nun wirklich vielleicht, wenn schon nicht fremd, dann doch zumindest wirklich der unerwartetste und dann irgendwie doch auch fremde Auftritt von Werder Bremen beim Doublesieger. Meine Güte.
Ja. Das stimmt. Advanced Chemistry, 90er Jahre, Hip-Hop, Fremd im eigenen Land, weiß ich sogar noch. Damals noch zu MTV-Zeiten hat mich sehr beeindruckt. War eine Reaktion auf diesen Brandanschlag Rostock-Lichtenhagen.
Ja.
Weißt du, wo manche Hansa-Idioten immer noch diese Sonnenblumenhaus.
Ja, genau, ja.
Sonnenblumendings durch die Stadien tragen. Vollidioten, Grüße. Ja. In den Nordosten, genau. Und dann fand ich die aber wirklich geil, war so ein bisschen mein Einstieg beim Hip-Hop. Wir waren ja damals eher so Grunge und Britpop orientiert in den 90ern.
Nicht ich.
Ja, Boomer MC erzählt vom Krieg, ja, kannst du gleich machen. Und das war echt so textlich ein harter Einstieg, aber hat mich schwer beeindruckt. Und was ich dann nämlich auch noch krass fand, in den 90ern haben die einen Song gemacht mit Anke Engelke. Damals.
Ja, das stimmt.
Ey, damals mega Fernsehstar.
Ja.
in Deutschland. Ja, die war da relativ funky. Torch gehörte dazu, auch das weiß genau. Ich noch.
Ne? Torch gehörte dazu und die kamen aus, ich verwechsel's immer, Heilbronn oder Heidelberg? Aus Heidelberg kamen sie.
Ja, irgendwo da unten.
Unter anderem mit der ikonischen Zeile aus Fremd im eigenen Land, ich hab einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf.
Ey, so fängt er an.
Eine Strophe fängt so an oder ein Absatz fängt so an, ja.
Ja, Advanced Chemistry auch als Grund dafür, dass ich wir uns
mit
so ein bisschen
Tony
gegen
L. War auch mit noch Tony einmal der lange. L. Ja, genau. Entschuldige, genau. Bitte. Ich schwelge in ich nostalgisch schwelge ich in Erinnerungen.
Jetzt habe ich ach so genau Advanced Chemistry auch mit dem Hintergrund, dass dieses Return of Ubuntu, Gruß an Torben und Newbuntu und Rebuntu und so, fand ich ein bisschen nicht ganz treffend, weil ja das in Ansätzen gegen Wolfsburg schon zu sehen war, ne? Und ja, eigentlich, wir sprachen über die Fünf-Dates-Theorie, ne? Die können alle mies laufen, aber man hat selber vielleicht nur zweimal schlecht gespielt und dreimal hat es Gründe, von denen man gar nicht weiß, ja. Und das ist jetzt der Beleg, nie aufgeben, denn jetzt ist es jetzt sozusagen das sechste Date und du triffst jemanden, der eigentlich eine Liga zu hoch ist. Für
nie
dich.
Aufgeben.
Ja. Triffst jemanden, der eigentlich eine Liga zu hoch ist, aber wenn die Chemie stimmt, ja, geht einiges. Sag ich mal, triffst du
darauf,
vorne.
Darauf basieren ganze Beziehungsstrategien auf diesem
Triffst du plötzlich vorne zweimal und hinten spielst du zu null. Das ist doch
Name meines
erfolgreiches Date. So viel dazu. Nee, aber wie gesagt, ich fing mit dem Bouquet an, ne? Und ja. Es waren ja wirklich so 1000 kleine Geschmacksexplosionen, muss man sagen, in diesem Samstags-Nachmittagsmenü, ne? Zum Beispiel das Comeback von Cetera, ja, wo genau dann das kam, was wir erhofft und prophezeit hatten, nämlich erstmal genau das richtige Spiel, um sich auszuzeichnen, ne? Und die erste Aktion oder die ersten beiden Aktionen, meintest du, für einen Keeper müssen sitzen und dann findest du auch deine Sicherheit wieder.
Ich habe nach dem Spiel nochmal unsere letzte Folge gehört. Ey, also es ist ja, wir haben es ja wirklich in schillernden Tönen an die Wand geworfen, Stichwort, hoffentlich fängt er sich wieder. Ey, und es ist genau so gekommen. Es war so eine glückliche Fügung, dass genau das passiert ist. Die erste Aktion passt und und der Rest ist einfach in Stein gemeißelt.
Ja, und dann hat er bei der zweiten Aktion, das war eigentlich die, ja man muss ja sagen, die größte und einzige wirklich hundertprozentige Chance, die Leverkusen hatte, wo ich glaube, Buendia noch so reinrutscht. Der Ball kommt von rechts.
Was? Ne?
Und einer rutscht rein, kommt von links reingelaufen, rutscht rein, trifft den Ball nicht richtig.
Das war Schick.
War das Schick?
Also der Ball kommt
erste
von links.
Erste Halbzeit war das.
Achso, erste Halbzeit?
Ja, der Ball kommt von rechts und Buendia rutscht rein, trifft den Ball nicht richtig. Wenn er ihn trifft, ist Cetera geschlagen, weil er liegt schon hinter ihm. Und Buendia trifft ihn nicht richtig, touchiert ihn nur leicht und er fällt Zetti in die Arme. Ne? Was ich nur sagen wollte, bei der Aktion dann auch das nötige Glück. Ne? So, und dann lief es irgendwie, muss man sagen.
Ja, ne? Und ich war jetzt gerade bloß hängen geblieben, weil er hat ja wirklich 4, 5 richtig gute Szenen gehabt in dem Spiel. Ne?
Ja, also, genau. Ja. Ja, und dann in der zweiten Hälfte dann halt auch wirklich die Aktion, wo man sagen kann, da hält er uns dann den Sieg fest.
Ja.
Ne? Genau. Dieser eine verdeckte Schuss, wo er so geil abtaucht.
Ja, das sind zweimal hintereinander, beide von, ich verwechsel den Namen immer, beide von, war
Garcia?
Das? Nee, es war nicht, es war, ich meine, es wäre, Hermoso war es auch nicht. Oh, wer hat denn da noch gespielt? Buendia? Nee, ich meine, es wäre Hermoso gewesen.
Ja, okay.
Hermoso, welche Nummer hatte Hermoso?
Weiß ich nicht, der spielt den Fehlpass am Anfang.
Ja, genau.
Ist ja auch egal, Zetti ist da. Ne?
Ja, genau. Und es waren auf jeden Fall beide Male war es derselbe Schütze und er hält ihn einmal flach toll und dann gibt's ja noch diesen viel krasseren Schlenzer.
Ja, genau.
Wo er richtig schön fliegt.
Ja.
Nee, richtig. Es war Palacios, genau.
Palacios
war es, genau.
genau, den er ja auch gebracht hat zur Pause, Xabi Alonso, ne, weil ihm da zu wenig, ja, wie soll ich sagen, Griffigkeit im Mittelfeld war bei Leverkusen. Die hatten zwar viel den Ball irgendwie, gefühlt 112% Ballbesitz, aber wir hatten mehr Chancen, wir hatten auch mehr Zug, wenn wir denn mal den Ball hatten.
Naja, und Leverkusen und komisch fahrig. Ich fand, die haben das gesamte Spiel über komisch fahrig gespielt.
Ja, und
leicht unkonzentriert, Ballverluste, auch die Kombinationen saßen nicht so bombensicher.
Auch das eine Sache, die wir ja herbeigelabert hatten in der letzten Folge. Einmal diese Sandwich-Theorie, ne? Dass es so ein bisschen der Hänger war zwischen diesen beiden Champions-League-Duellen gegen Bayern, die sie ja nun auch beide recht deutlich verloren haben. Und zweitens auch, dass die Rotation so krass ausfällt, dass die sich, also ne, meinte ich glaube ich in der letzten Folge, dass nicht mal das B-Team in sich eingespielt ist. Ja. Also da spielte dann ja plötzlich Teller links.
Ja. Ne? Komisch, ne? Also warum macht er das?
Naja, und er hatte halt einfach, denke ich mal, den Plan, er hat halt eben nicht, wie man immer sagt, wir gucken nur auf den nächsten Gegner, sondern er hat halt auf den übernächsten geguckt.
Und ja, aber wenn wir eins, und das fand ich dann im Übrigen auch etwas, ne, man hat an dieser Woche, hast du gesehen, was der Unterschied zwischen einer Mannschaft wie Bayern und Leverkusen ist?
Sag.
Ne, diese Herausforderung, diese krassen Mentalitätsunterschiede wegarbeiten zu können und wegatmen zu können. Ne? Also Champions League Achtelfinale, Hinspiel bei Bayern, Bundesliga, trister Alltag gegen den Tabellenzwölften vor eigenem Publikum und direkt dahinter, also diese Sandwich-Geschichte. Ja,
ja. Wobei man ja sagen muss, Bayern hat gegen Bochum verloren, 2-3.
Ja, das stimmt, aber Bayern ist halt eben auch eine Mannschaft, die dann auf Befehl und auf Kommando es komplett schafft, diesen mentalen Schalter wieder umzulegen. Und Leverkusen hat, das war ja, das 3-0 aus dem Hinspiel war ja in der Rückbetrachtung ein Wirkungstreffer. Das hat die ja komplett ausgenockt. Ja, richtig. Und genau unter dem Aspekt halte ich dieses, ich schone die jetzt für das Rückspiel, für den falschesten Schritt mental, den Alonso machen konnte.
Ja.
Weil du halt richtig genau was du gesagt hast, ne? Eigentlich hättest du ihn jetzt zumindest über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit geben müssen, in dem Konstrukt, was gegen Bayern auf dem Platz soll, ja, Automatismen weiter zu stärken, ja. Eigentlich hättest du der Loser-Mannschaft von München gegen Werder die Möglichkeit zur Redemption geben müssen, finde ich, oder glaube ich. Das wäre verheißungsvoller gewesen. Und es ist ja dann wirklich alles gegen Leverkusen gelaufen. Also ja wirklich alles. Ist ja krass. Also vom Spielverlauf mit dem frühen Tor, mit diesem Albtraum-Fehlpass von Hermoso.
Ja.
Und dann natürlich auch mit dem Dreifachwechsel zur Halbzeit und der direkten Verletzung von Wirtz.
Richtig.
Das ist ja, also schlimmer kann es ja nicht laufen.
Ja.
Schlimm.
Naja, und das war genauso ein Wirkungstreffer wie das 0-3 in München. Mhm. Ne? Das hat man richtig gemerkt. Mhm. Und ich finde, man hat halt auch gesehen, ne, wie abhängig die sind. Ja, zumindest krass. Im Kopf, ne, hat man dann gestern beim Rückspiel gesehen, weil denen eine komplette Option halt weggebrochen ist in der Mitte. Ne? Und wenn du dann die Außen dazu machst, ja klar, klar. Ja, und dann muss man ja auch noch sagen, womit die, glaube ich, auch nicht gerechnet haben, was wir auch zu Recht bejammert hatten, unsere Abwehrchefs 1 und 2 nicht dabei. Und dann kommt Abwehrchef Nummer 3, Miloš Veljković, der jetzt nicht in jedem Spiel überragend war bisher, aber halt auch immer hin und her geschoben wurde und macht das beste Spiel der Saison. Ja, Kicker 11 des Tages.
Wollte ich gerade sagen, war das 11 des Tages?
Ja, über 80% Passquote, ich glaube 68% Zweikampfquote. Ja. Auch Toni Jung und Amos Pieper, so gut. Ja. Es gab auch für mich eine Szene des Spiels, da kommt der Ball dann, ja, kommt, ich glaube, auch von rechts, soll hoch auf Schick und Toni Jung drückt ihn so geil mit dem Arsch einfach weg.
Ja.
Halt einfach furztrocken, ohne Ballberührung, aber im richtigen Moment den Arsch rausgeschoben und Schick war ja auch echt angepisst, ja. Der hat ja auch, der hätte ja auch gut und gerne gelb-rot sehen können, muss man sagen. Ich glaube, gelb hat er bekommen und dann gab es da noch so ein Frustfoul.
Ja.
Also, das war halt auch von unserer Abwehr wirklich richtig, richtig stark.
Ja, aber so schaffen wir vielleicht auch ganz gut die Brücke dann mal wieder hin zu einem etwas stärkeren und größeren Fokus auf das, was Werder geleistet hat. Denn, das muss man ja dann auch sagen, das kam unerwartet.
Ja.
Es war gemessen an dem, was wir die Wochen vorher erlebt hatten. Und es war halt einfach auf einmal komplett wieder all das da, was wir an dieser Truppe noch Ende 2024 so geliebt haben, ne?
Ja.
Also, wie du es gerade herausgestellt hast, defensiv irre diszipliniert. Dann hast du endlich mal wieder ein Spiel gehabt, wo du das Gefühl hattest, dass 10 Feldspieler füreinander arbeiten und alle gemeinsam verteidigen. Ja?
Ja.
Leverkusen hat ja für ihre Verhältnisse so große Probleme gehabt, durchzukommen. Durch die Mitte ging es praktisch nicht. Sie mussten über die Außen kommen. Sieht man auch an den Flankenwerten, ja, haben irgendwie 29 Flanken geschlagen, Werder 5, ja. Und für Werder spricht halt eben auch in den Statistiken bessere Zweikampfquote, ja, und
mehr Kilometer.
Genau, mehr Kilometer gelaufen, richtig. Und das ist endlich, das ist das, worum wir schon seit 4-5 Wochen gebettelt haben.
Ja.
Dass sie das wiederfinden. Im Übrigen auch, hast du das erste Mal, konntest du wirklich von wieder mit Fug und Recht behaupten, verteidigen hat bei Werder endlich mal wieder im Sturm begonnen. Ey, was Birky lauftechnisch abgerissen hat.
Richtig.
Anlaufen, pressen, nicht immer effektiv, aber einfach sich laufend den Arsch aufgerissen.
Ja, richtig.
Und dann selbst Silva, völlig uneigennützig, sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt.
Ich finde wirklich, der wird mit jedem Spiel besser.
Ja.
Ne?
Ja.
Auch wie er das 1:0 vorbereitet, da sieht man, da wird die Frage beantwortet, warum haben wir den geholt?
Mhm.
Ne? Es ist halt eine Sache, den Ball abzufangen. Da hat er halt Glück, weil es halt einfach ein Katastrophenpass ist. Ne?
Ja.
Aber er verzögert ja so lange und wartet und behauptet den Ball und tändelt links, rechts, ne? Mhm. So dass der Verteidiger nicht richtig rankommt, weil er Angst haben muss, faul zu spielen.
Ja.
Ne? Und wartet und hat den Kopf oben und wartet, weil ja gar keiner mit ist.
Ja, genau.
Oder gar keiner mit war. Selbst Birky war ja irgendwo anders, wie du eben meintest, irgendwo am wilden Pressen. So. Und klar, so. Und dann kommt Stay S, und das war wirklich ganz, ganz großartig, wo man genau seine Skills sieht.
Von Stay.
Von Silva.
Na, ich fand aber vor allem auch, also für mich ein Geniestreich von Stay, ne? Weil er halt ganz genau merkt, durch den Fehlpass in der Panikverteidigung schiebt Leverkusen den gesamten Block nach links in Richtung Ball. Ja. Und in dem Moment, wo der Ball kommt und Stay ja aus den Augenwinkeln sieht, dass der letzte Spieler des verschiebenen Leverkusen-Blocks in die Mitte schiebt, weiß er, ich muss ihn nur noch einen weiter nach links legen, dann ist Schmiedi blank.
Ich bin ziemlich sicher, dass er total erleichtert war, dass er nicht selber abschließen muss. Ey, komm, und der Pass ist auch nicht wirklich perfekt. Also
den musste er ja nur zur Seite legen.
Ja, ja,
so, weil da keiner mehr war, ne? Aber tut mir leid, wie Schmiedi das macht, ne? Dafür, dass er nur 2 Tore gemacht hat dieses Jahr.
Ja.
Fun Fact, beide gegen Leverkusen, ja. Ist das bemerkenswert, dass er da nochmal verzögert und wartet, bis sich Radetzky auf den Arsch setzt.
Richtig.
Und ihn dann halt eben locker mit dem Außenriss halb hoch vorbeischiebt. Richtig, richtig gut gemacht.
Aber stell dir vor, den vergeben sie. Ja, und dann kriegst du im Gegenzug, kriegst du dann das 0-1 und dann läuft das alles, kann alles passieren. Ey, ich dachte bei dem 1-0, das ist Hallenfußball.
Ja.
Das sah aus wie Hallenfußball. Ja. Wie Silva, ne, wie beim Futsal irgendwie, ne, diesen Ball abschirmt und dann tiki-taka und dann nochmal kurz und dann nochmal verzögert, ja, bis der Torwart liegt. Das sah alles aus wie... Ja.
Oh, aber erinnerst du dich noch an den Kopfball von Silva?
Ja.
Ey. Die Rückgabe.
Ja, ich glaube, er dachte, er hätte keine Zeit, weil den kann er ja eigentlich mit dem Fuß.
Ja, da wollte ich gerade, da musste ich sofort an dich denken, wenn wir uns manchmal so unterhalten und du irgendwie erzählst von irgendjemandem, der, wenn man so überhastet wird in so Situationen, weißt du, dieses so.
Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich aber wirklich, dass er danach erst gemerkt hat, hier, ich bin ja ganz alleine.
Ja, genau. Ich muss, also. Ja, aber trotzdem, er nochmal, ne? Ich fand, er hat wirklich ein super Spiel gemacht. Er hat auch in der zweiten Halbzeit noch eine Szene gehabt, wo er wirklich den Ball tief in der Leverkusener Hälfte alleine bekommt und dann wirklich mit so ein paar Wacklern und Körpertäuschungen so, du richtig siehst, drei Abwehrspieler um ihn rum und keiner traut sich drauf zu gehen. Das ist die Szene vor dem Abseitstor von Burkhardt.
Richtig, und dann schießt er verdeckt aufs Tor.
Genau.
Ne? Und Radetzky ist überrascht, und wenn Burkhardt ein bisschen besser nicht im Abseits gestanden hätte, dann ist das überhaupt Miloš Veljković ja auch noch. Also das war ja auch hauchzart, das war ein Fuß, ne? Aber auch das sind Sachen, die man ja auch noch bedenken muss. Ne?
Das war einfach von Anfang bis Ende eine wirklich gute Leistung von uns. Und das war auch eines der wenigen Spiele. Ja, ich weiß gar nicht genau, Ballbesitz. Da habe ich jetzt gar
fast 80% Leverkusen, kannst du ja nochmal nachgucken. Aber ich glaube, mehr Torschüsse für uns auch.
Ne? Nee, 18-11 Torschüsse für Leverkusen.
Ach, echt?
Ja, und Ballbesitz 73 für Leverkusen.
Ja, okay.
Aber ich fand, trotz des großen Ballbesitzes des Übergewichts für Leverkusen, wie viele wirklich hundertprozentige Chancen hatte Leverkusen? Sie hatten den Freistoß von Garcia, der an die Latte klatscht.
Ja, der auch keine hundertprozentige ist jetzt, ne?
Ja, gut. Naja, da muss nur ein Tick tiefer, dann ist ja drin, ne? Aber sie haben diese beiden Schüsse von Palacios, sie haben die Hereingabe, an der Schick so einen Zentimeter vorbeirutscht und wo Agu ihn dann noch zur Ecke klärt.
Ja.
Auch in der zweiten Halbzeit.
Ja, das Ding von Buendia in der ersten, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht viel zwingender als das, was wir noch hatten.
Genau, exakt. Und muss man dann ja auch sagen, sie haben es endlich mal wieder geschafft, mit so kleinen Nadelstichen auch immer wieder für Gefahr zu sorgen. Ne? Das gehört ja auch zur Wahrheit. Werder jetzt.
Ja. Ja, und sie sind halt während des Spiels gewachsen, ne? Und wie gesagt, ich würde halt nur noch mal dran erinnern, dass gegen Wolfsburg das jetzt auch kein Zusammenbruch war, obwohl wir das Spiel nicht gewonnen haben, ne? Sondern dass da auch schon wieder dieser Spirit schon wieder zu erkennen war und ja auch im Stadion auch honoriert wurde, ne? So, und da haben wir jetzt nur noch mal einen draufgesetzt, ne? Und zu diesen vielen kleinen Geschichten gehört ja auch, dass Chancentod Justin Ginma in den letzten Spielen, in Anführungszeichen, ne, der ja in jedem Spiel eine Großchance hatte, die den Verlauf hätte ändern können, dass der dann das Zweite macht. Ne? Ja. Das ist natürlich auch geil. Und das überhaupt, unser zweites Tor ist eine Kombination von drei Jokern.
Ja, und ich hatte das schon bei Blue Sky einmal kurz gepostet. Unfassbar, wie wenig Zeit Keke Top als Einwechselspieler in der 91. braucht, um wirklich Impact zu haben auf dieses Spiel.
Deine Begeisterung beim Tippen habe ich gefühlt.
Ja, ja, wirklich. Ja.
Erzähl mal kurz die entscheidende Rolle von Keke Top beim zweiten Tor.
Keke Top kommt eigentlich in erster Linie für einen Zeitspielwechsel kurz nach der 90. Minute auf den Platz.
Ja, und hohe Bälle rausköpfen hinten.
Ja, sinngemäß, genau. Aber er kommt auf den Platz, er orientiert sich direkt in die Spitze, er kommt auf den Platz, wo Werder einen Einwurf bekommt. Er kriegt direkt den Einwurf.
Am Mittelkreis irgendwo, ne?
Nee, sondern tief in der Leverkusener Hälfte und geht er mit dem Ball. Auf jeden Fall endet er mit dem Ball mehr oder weniger an der Torauslinie von Leverkusen, hat zwei oder drei Gegenspieler um sich rum und behauptet den Ball richtig gut mit Arsch raus und einmal um die eigene Achse drehen und hat damit dann gleich den Leverkusener Abwehrspieler genutzt und spielt ihn dann wirklich als erste Aktion nach seiner Einwechslung scharf in Richtung Elfmeterpunkt, wo Grüll so ein bisschen überrascht ist und ihn dann noch vertändelt.
Ja.
Aber beim Vertändeln foult er einen Leverkusener, die kriegen einen Freistoß, den Radetzky rausbolzt und daraus entsteht dann das Tor.
Unser Tor.
Ja, unser Tor, genau. Ne? Radetzky bolzt ihn raus, der wird dann, ich glaube, von Veljkovic wieder hoch in den Mittelkreis geköpft, wo Top den Ball auffängt, ihn rausspielt auf Weiser, der ihn dann direkt an Bittencourt weitergibt. Ja. Top läuft durch, kriegt den Traumpass von Leo durch einen geilen Laufweg, muss sogar noch kurz abstoppen, damit er nicht ins Abseits läuft.
Ja.
Kriegt dann den Traumpass von Leo und legt ihn so gut in die Mitte, also wirklich so gut in die Mitte. Und dann dadurch fällt es 2-0 und es hat handgestoppte 3 Minuten gebraucht, in der Keke Top 3 richtig wichtige Top-Aktionen hatte.
Ja.
Leitet den Assist endet, ja.
Ne, bringt den Ball unter Kontrolle für uns, ja, was ja immer schon Zeit von der Uhr nimmt, ne, leitet den Konter ein, läuft selber, flankt dann noch, großartig. Und dann, was ich ja auch so geil fand, dann bilden sich ja wirklich Jubeltrauben, grüne, weiße Jubeltrauben überall. Und hast du beobachtet, was Leo Bittencourt da macht?
Ja, total geil.
So geil, der weiß gar nicht, wo er hinlaufen soll zuerst und läuft dann Richtung Bank.
Ja, genau. Rennt Richtung Bank und da kommt ihm dann eine ganze Traube an ausgewechselten Spielern, an Ersatzspielern entgegen und alle fliegen so ineinander und aufeinander. Ich habe noch gesehen, Alvero hat ihn die ganze Zeit auf dem Arm und ist am Lachen, so richtig schön breit grinsend und wirft ihn dann noch so durch die Luft und so. Also wirklich richtig geile Bilder und halt eben im Übrigen auch ein komplettes erleichterndes Zeichen dafür, dass es im Team, Klammer auf, wieder, Klammer zu, stimmt. So, ja. Ne?
Und es ist ja auch ein kleiner persönlicher Sieg für Leader Leo, sag ich mal.
Ja, total. Ja,
denn er war es ja, der nach dem Bielefeld-Spiel, ne, da rasiere ich jetzt drüber, mir scheißegal, die Stimmung zu gut und so, sind ja schon mutige Ansagen für jemanden, der jetzt auch nicht in jedem Spiel überragend ist und mehr von der Bank kommt als Startelf. Spielt, ja, so, und trotzdem hatte das ja, war das ja schon ein Signal ins Team und konnten wir ja auch verfolgen dann letzte Woche und wurde dann ja auch bestätigt, gab es das Treffen mit den Ultras, gab es Teamsitzungen, gab es Einzelgespräche, auch darüber sprachen wir in der letzten Folge, ne, Johnny Otten erklärt, was jetzt passieren muss.
Ja, genau. Man möchte einfach nur an der Hand genommen werden.
Ja, genau. Da meinten wir noch so arrogant, als würde das funktionieren. Aber scheinbar hat es ja funktioniert.
Ja.
Weil die meinten ja, es gab viele Einzelgespräche. Es gab Treffen in kleinen Gruppen und so. Und da war natürlich diese Ansage von Leo, auch öffentlich die anzuzählen, ne, die Kollegen, war dann natürlich schon... ein gewisses Risiko, was auch seine persönliche Autorität angeht. Könnte ja auch sein, dass die Stammspieler sagen,
Ja, wobei man aber auch sagen muss, fernab, ob er jetzt oft spielt oder nicht, ne, diese Rolle im Team und dieses Leader-Ding, das ist eine Sache, die man ja immer wieder hört aus dem Umkreis der Mannschaft. Darüber haben wir auch schon gesprochen, als wir am Anfang der Saison mal darüber spekuliert haben, ob er jetzt jemand ist, der schlechte Stimmung reinbringt, weil er eben nicht mehr so häufig spielt. Und selbst da hieß es schon, auch als die Medien das mal thematisiert hatten aus dem Team, nee, der hat in der Kabine so eine wichtige und so eine herausragende Rolle als erfahrener Spieler, der einfach auch für seine Meinung geschätzt wird, dass der eben durchaus so einen Impact haben kann. Und dafür muss er nicht 33 Spiele in der Saison machen.
Hast du recht, stimmt. Und wir sprachen ja auch schon bei der Personalie Grosso ganz lange über diese Funktion und wie wichtig die ist. Ne? Und trotzdem ist es natürlich für ihn geil. Ne? Er macht diese Ansage. Er wird mit Sicherheit auch einer derjenigen gewesen sein, der diese Treffen und diese Grüppchen und diese Aussprachen mitorganisiert und vermittelt hat. Ja. Und dann sitzt er aber trotzdem auf der Bank, kommt rein mit dem vorletzten entscheidenden Pass, entscheidet das Spiel, ne, ist natürlich schon geil.
Ja.
Also kann er sich, glaube ich, schon ein bisschen ans Revers heften. Überhaupt fand ich, er hat wieder eine geile Dynamik reingebracht.
Ja, total. Ich meine, es gibt eine Szene von ihm, wo er in der, weiß ich nicht, das ist der Einwurf, der zur Einwechslung von Top führt. Da gewinnt er mit einer Grätsche gegen Hermoso, glaube ich, an der Außenlinie, einen Zweikampf und steht dann auf, weil das direkt vor der Werder-Kurve ist, steht dann auf, steht hinter Hermoso, schreit ihm so in den Nacken, so und Hermoso guckt ihn total verdattert an und von dort aus dreht sich dann Leo in Richtung der Werder-Fans und pumpt nochmal das Publikum an und macht so Geste ins Team komm jetzt und kämpfen und so. Komplett Mentalmonster.
Geil.
Schluss. So. Ja, ein geiler Typ. Ja, also ganz ehrlich, einige haben ja schon vor der Saison auch gesagt, wir verkaufen und so. Unabhängig davon, wie viel sportlichen Mehrwert der noch hat, der war dieses Jahr einfach für die Balance, die Mentalitätsbalance im Team, glaube ich, einfach irre wichtig.
Ja, und wie gesagt, auch der sportliche Wert, ne? Auch wenn es vielleicht nur 24 Minuten waren jetzt, den hat man gesehen, in welchen Situationen man den gebrauchen kann. Und wenn man dann auch bedenkt, wie sich Alvaro, wie sich Skelly freut für ihn, wenn man dann bedenkt, dass der eigentlich auf seiner Position spielt, ist das auch, wie gesagt, ein gutes Zeichen, sehe ich auch so. Ja, ein anderer Altgedienter und entschuldige diese billige Überleitung, noch länger da als Leo, aber vielleicht nicht mehr so lange. Miloš Veljković hat uns überrascht.
Ja, stimmt, aber bevor wir über Miloš reden, weil es gebührt, dass wir ihm nochmal so 2, 3, 4, 5 Minütchen widmen. Ich möchte ganz gerne als abschließenden Punkt vielleicht noch mit dir über den Knöchel der Nation sprechen.
Ach so.
Florian Wirtz, ich habe mich spontan, als ich das Foul gesehen habe und den Impact, den das dann auch hatte und dann halt eben auch mit der Diagnose, kannst du dich noch daran erinnern, wie Kevin Prinz Boateng Michael Ballack kurz vor der kaputt getreten hat? Da musste ich kurz dran denken. Aber mal Frage an dich, wir haben die Bilder ja 17.000 Mal gesehen. Ist das rot für dich?
Ja, das ist rot. Also dafür gibt es Videobeweis rot. Weißt du, das ist natürlich kein böses Foul, wo es nur darum ging, jemanden zu foulen. Ne? So, er ist ja im Zweikampf mit einem anderen Spieler. So, ne?
Aber mit Teller, ne? Er battelt sich ja eigentlich mit Teller und dann kommen Wirtz da irgendwie noch dazwischen. Ja,
aber er streckt halt einfach den Fuß rein und mit offener Sohle geht er. Das ist, nee. Also dafür sind, glaube ich, sogar an diesem Spieltag sind Leute runtergegangen. Und
ich bin auch so geil. Ich bin in solchen Sachen halt auch so geil. Ne? Weil bei mir war es ehrlicherweise so, direkt nach dem Spiel interviewte Sky dann Jonathan Tah. Ja, und der meinte, für mich absolut unverständlich, da muss der VAR eingreifen, das ist glatt rot und so. Und ich saß vor der Glotze so, er hat doch die Fresse, ja. So Quatsch, ey.
Stimmt
der,
ja
so,
auch.
Der kriegt doch Druck von der Seite. Und dann habe ich halt die Bilder irgendwie 7, 8 Mal gesehen und mit jedem Mal neu angucken. Ja, okay.
Ja, das ja sehe doch. Ich schon.
Ja, da kann man, also wenn Weiser Pech hat, sieht er rot. Naja, nochmal angucken. Ja, okay, ja, nee, muss er eigentlich schon. Also da muss man rot sehen. Ja, oh ey, warum sieht der Schiri da nicht sofort rot? Das ist doch knallrot.
Alter, haben wir da Glück gehabt. Ja. Nee, da war ich schnell von weg, als Mitch Weiser dann selber meinte, um 17.33 Uhr oder so. Da habe ich aber Glück gehabt.
Ja, oder so. Ja, der Florian ist mein Homie. Ja, ja. Das tut mir leid.
Aber in meinen bösen Gedanken, ich dachte, okay, es ist die späte Rache von Mitch Weiser an Bayer Leverkusen.
Ja,
an
Bayer Leverkusen, ja. Wobei, man muss sagen, vielleicht tröstet das die Bayern, und nicht, dass es uns irgendwie in irgendeiner Form scheren würde, aber vielleicht tröstet es die Leverkusen-Fans ein bisschen. Weiser fällt mit 5. gelber Karte am Samstag aus.
Ja.
Also irgendwie ist es dann ja doch eine Sperre.
Das tröstet die Leverkusen-Fans bestimmt.
Garantiert, genau.
Aber auf die können wir auch verzichten hier als Hörer. Liebe Grüße. Nein, es ist passte natürlich auch wieder in die Dramaturgie dieses Spiels, dass wieder die Sachen auf unsere Seite fallen.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
So, das ist halt ja die Story. Und ich erinnere mich, und bevor wir gleich über Miloš sprechen, schon mal kleiner Blick nach übermorgen sozusagen, dass dieses Bielefeld-Spiel vielleicht mit etwas Glück und Schicksal das sein könnte in unserer Rückrunde, was das Gladbach-Spiel in unserer Hinrunde war. Weißt du das noch? Mhm. Da sind wir 1-4, da ging es um Seoane. Das war im Prinzip ein Do-or-Die-Spiel für Seoane. Ja. Und Werder hatte noch richtig Vorsprung auch auf Gladbach und war, ne? So, und dann haben wir da 1-4 haben wir da gekriegt, glaube ich. Und haben, glaube ich, das war das schlechteste Hinrundenspiel, das wir gemacht haben. Ja, und danach. Und danach gab es auch so einen Knall bei uns. Und dann fing diese diese McKinsey-Berater-Nummer an, dass wir eiskalt, ne, dann fing, dann, ich glaube, dann war noch Frankfurt, haben wir dann ein richtig gutes Spiel gemacht, aber nicht 1-1 gewonnen.
1-1 gespielt, ja, genau.
Genau, ne, das ist so vergleichbar mit Wolfsburg. Und dann fing das so an, dass wir, ja, dass dann diese Puzzleteilchen wieder ineinander passten und dann halt auch das Glück dazu kam und die richtigen Entscheidungen dazu kamen, ne? Und die richtigen Wechsel dazu kamen und so. Und dann kam diese geile Serie, ne, wo wir dann Bochum, St. Pauli, dann kam Kiel, glaube ich, noch und so.
Ja, das war der sagenumwobene Dezember.
Ja, und wer weiß, vielleicht nach dem Cry February. Wer weiß, was geht. Aber vielleicht brauchen Teams auch so eine Selbstreinigung in gewissen Abständen. Ja. Das könnte ja durchaus sein. Ja, Mitch Weiser, fünfte Gelbe.
Fehlt gegen Gladbach, ist dann dafür gegen oder in Kiel wieder mit frisch aufgeladenem Konto dabei. Ja, Milos geht. Du hast mir das gestern, hast du mir sehr eskalationsmäßig, hast du mir das Foto von Milos im Rote Stern Belgrad Trikot geschickt, aus der Verkündung des Vereins. Ich habe es in der Tat durch dich erfahren, ich hatte das nicht mitbekommen, weil ich unterwegs war.
Ich habe es durch die Fanclub WhatsApp-Gruppe erfahren und das Foto, ich konnte dir nur das schicken, weil ich glaube, das war ein Alleingang, ein klassischer Alenichev von Rote Stern Belgrad.
Ja, Werder war auch relativ überrascht, oder?
Ja, okay. Ja.
Ja, du, was war deine erste Reaktion im Kopf?
Völlig okay.
Ja, also ich habe komischerweise habe ich das auch gedacht und das macht mich, ich schäme mich ein bisschen, weil der Junge war halt fast 10 Jahre bei Werder, ne?
Ja. Und ich weiß noch damals, ich glaube 2016 ist er gekommen und er war so einer der ersten Spieler, wo man diese so mit dieser Kevin De Bruyne Idee bei Werder im Hinterkopf, weißt du? Der kam von Tottenham, der kam so, der wurde als Megatalent aus der Jugend, aus der Schweiz zu Tottenham geholt, da in dieses Internat. Und dann hat er da die ganzen U-Mannschaften und hat da auch Sachen gewonnen und ne, so. Rückte in den Profikader auf und konnte sich nicht so richtig durchsetzen. Klassisch Kevin De Bruyne, und da war er aber echt noch jung auch, ne? Da war der, weiß ich nicht, 19.
Wer?
Oder Milos.
Als er kam, da war der, also ich glaube 19 oder 20.
Ja, und er kam bei uns als so next big thing, ne, wie Kevin De Bruyne, Laie, und dann hoffen wir, dass er sich hier wohlfühlt und so weiter. Ja. Und da hat er noch defensives Mittelfeld gespielt auch.
Ja, hatte immer so diese klassische Positionskombination Innenverteidiger und defensives Mittelfeld.
Ja.
Ja, ja, aber halt eben auch ein irre wichtiger Spieler für Integration. Ne? Ich habe irgendwo mal, der spricht, glaube ich, 4 Sprachen.
Ja.
Ne?
Der ist in Basel geboren, also ne, ich glaube so klassische Elternflucht, Balkan-Geschichte, ne, in die Schweiz so, und hat halt auch die Jugendauswahlteams erstmal in der Nati gemacht, ne, und hatte aber beide Staatsbürger und hat sich halt immer als Serbe auch gefühlt so und spricht aber wegen der Schweiz, spricht er irgendwie Deutsch, Französisch, Englisch.
Ja. Serbisch
und noch irgendwas, Italienisch oder irgendwie sowas. Also, wahnsinnig wichtig. So, und er blieb halt immer so. Der hätte locker, er ist mit uns in die zweite Liga gegangen. Er war jahrelang unser einziger Nationalspieler.
Hat diverse Angebote auch aus Italien immer wieder ausgeschlagen.
Ja, und den jetzt gehen zu lassen, ablösefrei, finde ich, völlig okay. Der wird sich noch ein Handgeld dafür einstecken.
Und spielt halt Champions League, ne?
Roter Stern, ja. Und er spielt Heimat und so. Und guck mal, er ist ja ein Typ, der hätte ja, glaube ich, viel mehr erreichen können mit ein bisschen mehr Ehrgeiz wie Žiži Pavlenka. Aber wenn du natürlich 9 Jahre lang in Bremen bleibst, trotz National...
Finde ich erstmal äußerst sympathisch.
Absolut, sage ich gar nichts dagegen. Ne? Aber dass man so einem, ich sag mal, auch verdienten Spieler, der so viel auch für die Integration, wie du halt meintest, getan hat, da hat einen Marktwert von 1,5 Millionen, glaube ich. Also so. Und dass man ihm, der hat auf so viel Gehalt verzichtet, vermutlich, ne, wenn der irgendwie zu Sevilla oder so gegangen wäre, dass man dann sagt, Alter, komm, steck dir das Handgeld ein.
Und trotzdem ist es halt eben dann auch eine erste Vorahnung oder ein Vorbote für das, was im Sommer dann halt mutmaßlich auch kommt. Ne? Stichwort Fritz im Doppelpass vergangenes Wochenende, der jetzt irgendwie 2 Ankündigungen macht, die bei mir erstmal wieder alle Alarmglocken schrillen lassen und die sich nicht gut vertragen. Ja? Stichwort Kaderumbruch, 2. Stichwort, aber wir müssen sparen. Also, mal gucken, wie wir das hinkriegen, Herr Fritz. Ja, das ist, glaube ich, die Sache, die wird uns im Sommer sehr, sehr beschäftigen.
Ja, willst du dazu noch 2, 3 Sätze?
Naja, also die Kombination aus Fritz, der sagt, wir werden mutmaßlich mehrere Abgänge haben und müssen dann dementsprechend den Kader neu bauen, ja, und gleichzeitig aber mitschwingt, finanziell können wir jetzt nicht mit beiden Händen aus dem Fenster werfen. Und das passt dann natürlich auch zusammen mit den eher kryptischen, aber immerhin doch getätigten Interviewäußerungen von Ole Werner, der ja auch sagte, also bevor ich hier meinen Vertrag, also paraphrasiere jetzt, ne, aber bevor ich hier meinen Vertrag verlängere, müssen noch ein paar Sachen auch mit Blick auf die Zukunft geklärt werden. Bin ich mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da, sagen wir es mal so, die Maßnahmen, die Fritz und Niemeyer diesen Sommer ergreifen werden, ich habe da so ein Gefühl, dass das die Werder-Fanwelt mindestens in Social Media wieder sehr polarisieren wird. Ja,
ja gut, okay. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben ja auch schon ein bisschen in den Umbruch investiert, ne, mit Spielern wie Malatini, ne, der dann ja aufrücken würde, Spieler wie Keke Top und so weiter. Bei Skelly und Isak Hansen-Arön sieht man es noch nicht so, aber die sollen ja dann irgendwann mittelfristig schon in der Lage sein, diese Kaderplätze einzunehmen.
Ja, ne? Ich glaube, die größere Herausforderung wird auch eher diese Pfosten zu ersetzen.
Ja.
Ne? Und damit meine ich, also und da reden wir dann über die Spieler, die Werder mutmaßlich am ehesten dann im Sommer, wenn sie denn gehen sollten, gesund stoßen würden. Und das sind Schmiedi, das ist Stay. Silva wird mutmaßlich nicht mehr da sein. Ja. Und dann musst du gucken.
Ja, und Friedel halt, ne? Ich glaube auch, dass der interessant ist für viele.
Ja.
Für viele Teams. Aber laufen denn Verträge aus? Ich glaube nur Veljkovic und Jung, oder?
Ja, genau. Also auslaufen tun sie nicht, aber deswegen, ne, viele gehen dann diesen Sommer in ihr letztes Vertragsjahr. Ja. Und dann musst du halt diesen Sommer agieren, wenn du noch Geld ziehen willst.
So. Und es hängt davon ab, wie wir die Saison beenden, ne? Wenn wir natürlich irgendwie noch einen Fuß nach Europa kriegen sollten. Und auch das traue ich mich wieder zu sagen, ohne gleich rot zu werden, weil auch das ist lustigerweise wieder möglich. Ich glaube, auch davon werden viele ihre Entscheidung abhängig machen. Wollen wir auf Gladbach gucken?
Sehr gerne.
Gladbach ist jetzt vor uns in der Tabelle, ist 9. und hat
wir können sie auch noch nicht einholen, genau. Ja.
Nee, 37 Punkte, wir haben 33 Punkte. Wir haben, wie gesagt, immerhin diesen Ü30-Fluch jetzt besiegt. Aber Gladbach kommt aus keiner guten Serie.
Nee, und muss man auch sagen, ist jetzt auch wirklich ein 6-Punkte-Spiel, ne? Also, weil das ist der direkte Konkurrent, wenn wir sowas überhaupt noch haben in der Tabelle. Wenn es noch um irgendwelche Ziele geht, dann sind es eher nochmal irgendwie die Außenseiterchance nach oben. Und da müsstest du es eigentlich gewinnen. Aber du hast recht, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, letzten 5 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Also auch sehr unkonstant.
Okay, so. Aber nicht so schlecht, ne? Auch nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber trotzdem hast du recht. Es ist, wenn wir das verlieren, ne, dann ist vorbei nach oben. Also dann ist, weil dann hat Gladbach 40 Punkte und wir haben 33. Ja. Ich glaube, das ist dann einfach. Zumal ja auch noch Dortmund, Stuttgart und Wolfsburg dann da stehen, die ja nun auch nicht alle dafür bekannt sind. Oder wo man hoffen kann, dass die alle gleichzeitig einbrechen. Bis auf Borussia Dortmund natürlich. Was ja auch, mal gucken. Heute Abend so ein bisschen gaffermäßig werde ich mir das angucken, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich mag also, die ja eigentlich. Die deswegen, hätten Füllkrug nicht abgeben sollen.
Ja, und der ist immer noch verletzt, ne? Ja, ich mal glaube. Komplett abzuschweifen. Ja, ja. Also Gladbach, ich bleib dabei. Gladbach ist eine Mannschaft, wenn also die haben ja viele Ups und Downs und leider ist es so, dass die, glaube ich, lass mich lügen, mindestens ihre letzten zwei, wenn nicht sogar noch mehr Heimspiele verloren haben und die haben ihre gesamten Punkte irgendwie gefühlt auswärts gesammelt. Die gewinnen immer auswärts und verlieren immer zu Hause. Ja. Das ist nicht gut für Samstag.
Außer gegen uns, ja.
Deswegen, ich bin mal gespannt, aber grundsätzlich kann man schon sagen, wir treffen auf eine Gladbacher Mannschaft, die im Vergleich zum vergangenen Jahr sich deutlich stabilisiert hat, ne?
Ja, das ist so und hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube im Zeitraum des Hinspiels, dass die ja genau das gemacht haben, ne? Was Werder vielleicht auch, was für Werder vielleicht auch eine Option wäre. Die haben ja in der letzten Saison schon mit dem Rebuild sozusagen angefangen, ne? Und haben Seoane geholt, viele junge Spieler geholt, auch Kiarodia war ja, hatten sie sich, glaube ich, deutlich mehr von versprochen. So, und so Leute wie Hack und so und dann Kleindienst und so und haben dafür ja die letzte Saison in Kauf genommen, dass sie irgendwie im absoluten Niemandsland eine richtige Scheißserie spielen. Ja. Mit dem Deal, ne, Seoane, du kriegst 2 Jahre, aber dieses Jahr wollen wir auch liefern. Und dann war in der Hinrunde dieser Moment vor dem Spiel gegen uns, da sah es richtig mies aus bei denen. Und das war für die dann die Wende. Dass die uns da so rasiert haben mit, ich glaube, 4-1 oder
4-1. 4-1, genau.
War auch noch Platzverweis mit Schweizer und so. Also das war richtig.
Ja, das war ein Scheißspiel, das erinnere ich auch noch. Da waren wir auch danach echt gefrustet.
Richtig übel.
Auch nachvollziehbarerweise, ja.
Und wenn Gladbach das nicht gewinnt gegen uns, dann gehen da auch wieder Diskussionen los, könnte ich
ja,
mir
ja das glaube ich auch, ja.
Vorstellen. Was uns in die Karten spielt, ist, dass da zwei wichtige hier, der Reiz, Rocco Reiz, der uns ja, glaube ich, fast im Alleingang oder mit einem Tor und 2 Assists oder so im Hinspiel, der seit längerem verletzt, trainiert jetzt wieder, ist aber offen, ob sie das Risiko gehen, vor der Länderspielpause den zu bringen.
Ja.
Und Honorar, auch der Mann für die Standards und Flanken und Ecken und also auch ein gefährlicher Mann, die fallen beide
wahrscheinlich aus,
hoffentlich, aber ne, sind halt noch keine Option. Hinten hatten sie jetzt das Problem, dass Stammverteidiger ausgefallen sind, die kommen jetzt zurück. Also ja. Ansonsten spielen die ihr 4-5-1 klassisch oder ja, 4-3-3 kann man auch sagen, mit diesem klassischen Zielspieler Kleindienst in der Mitte. Was bedeutet Schwerstarbeit für Jung und ich denke mal Veljkovic und Pieper?
Ich merke auch halt auch gerade wieder, ne? Es hat nur dieses 2-0 in Leverkusen gebraucht und ich bin schon wieder in diesem Modus von ja, komm, also Gladbach, komm jetzt, ne? Also jetzt lecken wir Blut und jetzt Samstag und so, das wird dann der endgültige Befreiungsschlag.
Ich glaube das auch.
Ja, so sind wir halt, ja.
Und was heißt denn Befreiungsschlag? Befreiung von was? Wir haben ja gar keinen, ne, so. Aber ich glaube das auch. Ich glaube, den Druck hat Gladbach so. Und ich glaube, wir nehmen da eine Menge Mentalität mit und eine Menge Karma-Punkte aus diesem Leverkusen-Spiel.
Ja, so. wir nennen uns ab sofort den Delulu-Podcast, ja.
Ja.
aber ich, also, warum gegen dieses Gefühl anargumentieren, ja?
Nee,
es ist halt ein Fangefühl und dem sollten wir auch frönen, finde ich.
Solange Reste des Bouquets von Samstag.
Genau.
Noch irgendwo.
Solange es noch keinen Pelz auf der Zunge hinterlässt. Aber mal, um mal nochmal kurz auch auf die Ausrichtung mit Blick auf das Gladbach-Spiel zu gehen, der Spiel lässt doch exakt die Elf aus Leverkusen spielen, oder?
Ja, müsste er eigentlich, oder?
Also selbst wenn Duxch zurückkehren sollte, den setzt er doch erstmal auf die Bank.
So, ja, und vor allem, ja genau, also ich glaube, dafür waren die auch grundsätzlich viel zu lange verletzt und ja, viel zu lange raus.
Belohnung ja. Für die Leistung. So.
Ja, und
also außer Weiser, da müssen wir uns was überlegen. Aber gut.
Ja, und dann lass uns gleich rüber surfen zu Radde, ja. Die Aufstellung, gerne. Weil das ist ja wirklich die einzige Frage. Denke ich auch. Auch wie gesagt, ich sehe auch Pieper, Veljkovic und Jung sehe ich eigentlich als ganz gutes Backup.
Auf jeden Fall.
Zu Kleindienst, ne? Und dann haben die ja Ngumu und Hack auf den Außen, sehr schnelle klassische Flügelstürmer, und ohne Weiser würde das ja bedeuten, dass einer die Seite wechselt und rechts spielt. Ich vermute, das wird Felix Agu machen.
Nee, ich glaube nicht. Das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Ich glaube, dass Agu links bleibt.
Und wer spielt rechts?
Caboret ist eigentlich gelernter Rechtsverteidiger. Der ist auch als Rechtsverteidiger geholt worden. Und wir haben den auf links nur gesehen, weil er das machen musste, als er gekommen ist. Deswegen, ich glaube, dass der das mit Caboret spielt. Mit Agu links, Caboret rechts.
Okay, dann haben wir ja schon mal einen eindeutigen Unterschied bei Radde, die Aufstellung.
Was würdest du denn sagen? Du würdest sagen Agu rechts und dann Köhn links, oder was?
Ja, ja.
Ah ja, okay.
Alleine wegen der spielerischen Stärke,
ja, okay.
Die Köhn hat und wo Caboret ja doch eher eindimensional,
ja, okay.
Unterwegs ist, glaube ich an diese Lösung. Vorne meinst du auch nochmal Birky, ja, oder?
Birk und Silva.
Silva und Schinmar. Weil wenn ich mir da.
Das ist eine gute Frage, weil der ein Tor gemacht hat. Nee, ich glaube, dass Silva und Berg gut waren zusammen. Und ich glaube, dass er die erstmal, das ist ein gutes Gefühl für Werner, wenn er weiß, er kann mit Top und Jimmer wieder nachlegen.
Ja.
So, ich glaube, er macht das erstmal, auch mit Blick auf Gladbach müde spielen, macht er erstmal Berg Silva von.
Ja, bin ich bei dir, und ich glaube, macht Ole genauso. Gerade auch, weil du ja vorne überhaupt nichts eingespieltes hast, ohne Duxch, ne? Mit den Ausfällen und mit Silva und so. Silva Birky hat jetzt zweimal einigermaßen gut funktioniert. Birky blüht ein bisschen auf so, und der wird sich den Arsch aufreißen, denn der spielt auch noch um einen neuen Vertrag. Den haben wir eben vergessen.
Ja.
Ne? Da läuft auch der Vertrag aus, und wenn wir Elfter werden, wird's eng für Birky. So schade das ist. Ja, bin ich auch bei dir. Aber wir haben einen schönen Unterschied auf den Außenbahnen. Das finde ich gut.
Ja, genau. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich traue uns ja was zu. Okay. Ich trau uns was zu. Und ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir das mit 3-2 gewinnen. Dass wir das mit... Ey, ja. Die sind hinten nicht gut. Auch Omlin ist unsicher im Tor. Ja. Elvedi ist ein Typ, der ist gut in der Luft, aber am Boden jetzt auch nicht der Schnellste. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das 2-1.
Wollte ich auch sagen, scheiße. Okay, lass mich kurz überlegen. Nee, dann mache ich jetzt wieder den Delulu-Jan und ich sage, wir gewinnen das 3-0.
Delulu!
Ja. Den Lulu. Aber dann haben wir ja eine Schleife dran gemacht, und auf Diego gucken wir dann nach dem Gladbach-Spiel, ne? Eins nach dem anderen.
Ja, das oder? Kommt vielleicht was Schönes.
Ja, dann würde ich dir jetzt hier den roten Teppich ausrollen und dich nochmal an die Spitze der Bühne bitten, um den Abgesang auf diese Folge und liebe Worte an die Community zu senden, oder soll ich das übernehmen?
Nach 5 miesen Dates nicht aufgeben.
Ja.
Das 6.
Ja, super. Ja, ist schön. Du, Gladbach, Samstag, 15:30 Uhr, Weserstadion. Let's go.
Ja.
Irgendwie wieder komplett angezündet. Schön, was so ein überraschender Sieg beim Doublesieger alles bewirken kann. Es ist schön, dich in gelöster Werder-Stimmung zu hören, mein Freund.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Und ihr da draußen, kommt gut durch die Restwoche und ist bald auch schon wieder Samstag.
Was echt geil, gehst mit so einem Schlemmerfilet.
Ja.
Das Gefühl, gehst du in die Partie und
Stichwort raus, Bouquet.
Rauskommst du mit 5 Tagen Bouquet. Feiner Abgang, du. Feiner
Ein
Abgang.
Träumchen. Ihr Lieben, macht's gut. Drückt die Daumen für Samstag.
Danke fürs Hören. Ja, bis dann. Gute Woche. Gute Spiele. Bis dann.
Ciao.